365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DAB Plus Radio, Radio Technikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge.
Die mobile psychiatrische Pflege der WAGET in Tirol unterstützt und begleitet ältere Menschen mit psychischen und neurologischen Erkrankungen oder Behinderungen bei Schwierigkeiten in der Bewältigung des gewohnten Alltags. In leitender Funktion ist dort Elisabeth Schöpf tätig. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch bei 365, Elisabeth Schöpf.
Elisabeth Schöpf, wie nehmen Sie denn den Unterschied von älteren, schwerkranken Menschen wahr, die zu Hause betreut werden, im Unterschied zu jenen, die im Krankenhaus liegen?
Prinzipiell denke ich, ist es wichtig zu sagen, dass Krankenhausbetreuung keine Betreuung auf Dauer sein sollte. Und schwerkranke Menschen, dieses Wort ist immer schwer zu sagen, auch was denn darunter verstanden wird. Schwerkranke Menschen können Menschen sein mit einer chronischen körperlichen Erkrankung, können Menschen sein mit einer chronischen psychischen Erkrankung. Da gibt es sehr viele verschiedene Fälle und Situationen. Daher ist es gar nicht so leicht zu beantworten, aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass eine Betreuung zu Hause für den betroffenen Menschen eine höhere Lebensqualität mit mehr Individualität ermöglichen kann als im Krankenhaus. Das kann für den Betroffenen zu einer besseren Lebenssituation führen. Aber man darf natürlich nicht auf die Angehörigen vergessen, die möglicherweise im direkten Lebensumfeld mit den Betroffenen in Kontakt stehen und sehr viel an Tätigkeiten und Zeit leisten und aufwenden müssen. Daher denke ich, dass es in jeder Situation eine individuelle Lösung benötigt. Aber die Betreuung zu Hause, wenn dir irgendwie zu organisieren möglich ist, dann würde ich das bevorzugen.
Frau Schöpf, ich danke Ihnen, dass Sie gleich so meine Wortwahl ein bisschen auch in Frage stellen, weil es geht ja wirklich nicht um die Stärke einer Krankheit oder die Auswirkungen und die Definition ist auch fast unmöglich. Aber das führt mich jetzt eigentlich zu einer Nachfrage. Darf man und kann man eure Unterstützung und Hilfe auch in Anspruch nehmen, wenn man einfach sozusagen nur schwächer wird? Und früher hat man diesen Begriff des Absterbens irgendwie noch verwendet. Wenn man eigentlich halt gesund ist, aber schwach wird und sich dem Tod nähert, gibt's das auch? Oder braucht es eine Diagnose, damit man eure Hilfe in Anspruch nehmen kann?
Also prinzipiell ist die Voraussetzung schon die, dass es eine neurologische oder eine psychiatrische Diagnose braucht oder natürlich auch eine Demenzerkrankung. Wo man jetzt schon ganz klar sagen muss, dass die meisten älteren Menschen, also ich spreche jetzt von Menschen ab dem Alter von 60 Jahren, auch eine von diesen Diagnosen haben. Es gibt nicht sehr viele Senioren und Seniorinnen, die weder eine neurologische, also neurologisch betrifft ja alles vom Kopf, vom Geist bis in die Wirbelsäule. Also da gibt es sehr wenige Menschen, die keine solche Erkrankung oder solche Diagnose aufweisen. Von dem her ist das Angebot nur für sehr wenige eingeschränkt oder nicht verfügbar. Und ja, diese Anfragen gibt es natürlich. Wir unterstützen auch immer wieder Menschen, auch in den letzten Phasen. Ganz oft ist es aber doch so, dass das dann Menschen sind, die mir schon viele Jahre oder mehrere Monate zumindest betreuen und die dann in diese letzte Lebensphase sozusagen kommen.
Findet denn das Sterben im familiären, im privaten Raum tatsächlich wieder statt? Man hat ja eine Zeit lang immer davon gehört und gelesen, dass die Menschen eben ins Krankenhaus gebracht werden, um zu sterben.
Das Sterben zu Hause findet nach wie vor oder wieder, wie man es sehen möchte, statt. Auch dafür gibt es mittlerweile gute und viele Unterstützungsmöglichkeiten im häuslichen Setting, was wiederum ganz, ganz wichtig ist, das auch zu organisieren. Denn auch eine Sterbephase kann sehr lange dauern und sehr, sehr anstrengend sein für die Angehörigen und auch für die Betroffenen. Also umso wichtiger, dass man auch da wieder schaut, wie ist die individuelle Situation von den Betroffenen und deren Umfeld und wie kann man das gestalten, dass es auch für alle gut aushaltbar ist und auch bewältigbar ist.
Da gibt es ja auch diesen ganz wichtigen Begriff der Einsamkeit. Ja. Ein Thema, das für ältere Menschen eine große, große Rolle spielt und wohl zu den stärksten psychischen Belastungen zählt, die man im Alter hat. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie dann so ein Radl an Hospizunterstützung oder verabreden Sie sich da mit den Angehörigen, wer wann wo bei der betroffenen Person bleibt?
Da muss man gut schauen, was natürlich auch jede Organisation und jeder Betroffene, jeder Angehörige sozusagen auch leisten kann. Und dann muss man natürlich schauen, wie kann man, wie Sie richtig gesagt haben, ein Radl installieren sozusagen, dass man sagt, Montagnachmittag ist der Angehörige A, Dienstagnachmittag ist der Angehörige B und wiederum Mittwochnachmittag ist die betreuende Institution C. Gell? Also man muss das wirklich, wie Sie sagen, gut planen. Das braucht viel Zeit und wirklich einen guten Austausch und eine gute Vernetzung mit allen Systempartnern, die in dieser Situation involviert sind.
Dann kommen wir jetzt zu den psychisch belasteten älteren Menschen, was Sie schon erwähnt haben. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass in den letzten Monaten und Jahren Gott sei Dank mehr über psychisches Wohlbefinden in unserer Gesellschaft gesprochen wird. Gerade die Bedürfnisse der Jungen sind nach Covid so eklatant geworden. Es braucht mehr Kinder- und Jugendpsychiatrie, es braucht mehr Psychotherapie auf Krankenschein. Wird denn auch über die psychischen Probleme und Anliegen der älteren Menschen genug gesprochen in Ihrer Wahrnehmung?
Genug wahrscheinlich nie, aber es wird doch immer mehr drüber gesprochen. Momentan nimmt dieses Thema bei älteren Menschen, das ist vor allem die Demenz, die nimmt einen sehr großen Stellenwert ein und das ist auch richtig und gut und das ist auch eine gute Entwicklung, weil das wird ganz dringend benötigt, auch für die Gesellschaft. Nichtsdestotrotz darf man natürlich die psychischen Erkrankungen bei älteren Menschen nicht vergessen. Denn nicht nur jüngere Menschen, die die psychische Erkrankung ins Alter mitnehmen, gibt es, sondern es gibt eben auch ältere Menschen, die erkranken, wenn sie alt geworden sind oder wenn sie alt werden. Und das ist nach wie vor noch ein Tabuthema, aber es wird immer mehr in den Fokus gerückt. Also das findet sehr wohl statt, dass dieses Thema fokussierter wird. Und da hat sicher auch Covid einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, weil man einfach bemerkt hat, wie viel ältere Menschen denn auch eben einsam sind, wie viele Menschen sich durch diese Pandemie sozial isoliert haben und eben nicht nur junge Menschen, sondern natürlich auch ältere Menschen. Aber ich bin der Meinung, dass dieses Thema, das psychische Wohlbefinden von älteren Personen, auch immer mehr in Erscheinung treten wird, auch weil jetzt eine Generation nachkommt, die natürlich viel offener darüber spricht und die das nicht als Tabuthema mehr sehen kann. Und das hilft sicher sehr, dass dieses Thema mehr in unser aller Fokus kommen wird.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at.
Sie haben da jetzt schon einen Gedanken vorweggenommen, der mir sehr am Herzen liegt. Wie ist denn das mit der Artikulationsmöglichkeit, mit der Kompetenz, Worte zu finden für das, was meine Gefühle mir gerade sagen, mein psychisches Wohlbefinden oder auch meine Krankheiten, die möglicherweise ich selber ja bemerke? Haben die älteren Menschen dafür Worte?
Ja und nein. Es ist sehr abhängig von deren Leben und Biografie. Es gibt ältere Menschen, die sehr genau beschreiben können, was sie erleben und wie sie es erleben. Was bedeutet innere Unruhe? Was bedeutet ein Suchtverhalten oder ein Verlangen nach einer gewissen Substanz im Alter zu haben? Aber das ist wirklich sehr abhängig von der persönlichen Erfahrung. Und es gibt natürlich auch ältere Menschen, die viel Erfahrung auch mit psychiatrischen Krankenhäusern und Stationen haben. Und diese tun sich deutlich leichter als Menschen, die erst im Alter mit einer psychischen Erkrankung in Berührung gekommen sind. Aber trotzdem der größte Einflussfaktor ist sicher, wo ist man aufgewachsen, wie ist man aufgewachsen, wie geht auch das Umfeld von einem damit um, werde ich darauf angesprochen oder ist ein Tabuthema in der ganzen Familie. Also das spielt schon eine sehr große Rolle. Aber wichtig ist schon, dass Menschen halt natürlich nur darüber sprechen, wenn sie auch ein gewisses Vertrauen zu den Personen haben, die mit ihnen sprechen und einfach auch eine gewisse eine offene Haltung dazu brauchen, um dieses Thema anzusprechen.
Wie eklatant sind denn da die Geschlechterunterschiede? Wir wissen, dass die größte Gruppe von Menschen, die sich suizidieren, die Männer über 50 sind. Und man müsste leider davon ausgehen, ohne Ihre Antwort vorwegnehmen zu wollen, dass sich Männer nach wie vor viel schwieriger tun, über Gefühle zu reden als Frauen.
Ja, hängt sicher auch wieder mit der Generation zusammen, die wir jetzt beispielsweise noch betreuen. Ich meine, wir haben Menschen, die wir betreuen bis derzeit vom Alter her. Ich glaube, wir sind bei 95 vom Alter her, was das Älteste ist. Und die sind natürlich ganz anders da aufgewachsen im Gegensatz zu einem Mann, der jetzt gerade 60 geworden ist. Und das kann man auch ganz wunderbar vergleichen, weil man genau solche Beispiele auch haben zum Vergleichen. Der 60-jährige Mann, der redet sehr offen darüber. Der erzählt uns, wie seine Suizidgedanken sind. Der erzählt uns, wie traurig und einsam er sich fühlt. Und beim 90-jährigen Mann zeigt sich's mehr durch sein Verhalten. Und ich glaube, es seien beide Äußerungen wichtig und es sollten beide Äußerungen gesehen werden, dass es jemandem gut oder eben nicht gut geht, psychisch. Aber ich glaube auch, dass es da in den nächsten Jahren wieder einen Wandel geben wird und dass auch die Männer offener werden und mehr darüber sprechen.
Sie haben jetzt auch in dem Zusammenhang wieder den Begriff der Einsamkeit, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, erwähnt. Jetzt, ich bin ein Wiener, ich komme aus der Großstadt und habe daher diese naive Frage, wie ist denn das eigentlich mit der Einsamkeit? Ist die am Land in den, wie man liest, aussterbenden Dörfern nicht inzwischen sogar größer geworden als vielleicht in einem Pflegeheim oder im urbanen Raum, wo man dann doch auch sehr, sehr viele verschiedene Angebote wahrnehmen kann?
Also ich glaube, das größte Problem an den ganzen Angeboten, die es gibt, ist die Erreichbarkeit. Und das macht es natürlich in einem Seniorenheim, in einem Pflegeheim, das macht es einfach, wenn derjenige denn möchte. Denn auch das ist immer die Voraussetzung, egal wo derjenige wohnt, die Person muss wollen. Und wenn die Person will, dann geht es in einem Pflegeheim oder Seniorenheim natürlich sehr einfach. Da gibt es einen Plan, da weiß jeder Bescheid. Am Dienstagnachmittag beispielsweise wird gemeinsam gebastelt, gesungen, getanzt, was auch immer da angeboten wird. Und das macht es einfacher in einem Pflegeheim oder Seniorenheim. In den dörflichen Gemeinschaften oder in den Dorfgemeinschaften, da habe ich vielleicht den Vorteil, dass es nicht so ein großes Angebot gibt. Aber es gibt vielleicht einen Nachbar, es gibt vielleicht einen Pfarrer, der vorbeikommt, es gibt vielleicht nur Bekannte, die ich von meinem ganzen Leben her schon kenne oder auch Bekannte von meinen früheren Freunden, die mich vielleicht nur weiterhin besuchen, neben der Familie, nur zusätzlich. Also ich glaube, dass da dieses soziale Angebot deutlich persönlicher ist als in einer Stadt sozusagen. Und in der Stadt ist natürlich, wie Sie richtig sagen, das Angebot oft groß. Die Frage ist ganz oft, wie komme ich da hin? kann ich da auch noch hinkommen, wenn ich es selber nicht mehr schaffe, dorthin zu kommen? Und das ist natürlich wieder die Herausforderung für die Organisationen, das Angebot an die Menschen zu kriegen, die vielleicht nicht mehr selber sich informieren können, die kein Internet verwenden können, die einfach Hilfe brauchen bei den einzelnen Schritten. Das ist machbar, das ist schaffbar, das geht, wenn man wirklich ein gutes Netz aufbaut, damit es da verschiedene Angebote gibt und für jegliche Person, in welchem Zustand sie auch immer sie sich befinden möchte, dieses Angebot schafft. Aber an sich glaube ich, dass in einer Dorfgemeinschaft, dass die nicht aussterben, diese Dorfgemeinschaften, aber ich glaube, dass das Angebot ein anderes ist und ein persönlicheres.
Teilen Sie diesen Befund, der in einem anderen Gespräch zutage getreten ist, dass wir eigentlich daran arbeiten sollten, Mehrgenerationenhäuser zu etablieren, ob in der Stadt oder im Dorf. Früher war das ja so ein bisschen mit dem Ausgedinge und da gab es die nächsten Generationen. Heute lebt jede Familie in einem eigenen Haus. Das wäre so etwas, was man eigentlich forcieren könnte, nicht?
Ein Mehrgenerationenhaus oder auch diese Gemeinschaften, die es sehr wohl auch im städtischen Bereich gibt, so wie bei uns in Innsbruck gibt es das Haus im Leben, wo beispielsweise ein Allgemeinarzt im Haus ist, wo ein Kindergarten im Haus ist, wo unsere Tagesbetreuung, unsere Tagespflegeeinrichtung zum Beispiel auch beheimatet ist. Also diese Modelle gibt es. Die Vernetzungen dann unter die Organisationen ist wieder eine andere Herausforderung, aber auch möglich. Also wir machen auch immer wieder Kooperationen mit Kindergärten zum Beispiel, wo wir wirklich auch versuchen, alt und jung zusammenzubringen und den Kindern auch wieder ein bisschen ein Gespür zu geben für ältere Menschen. Und das funktioniert sehr gut und kommt auch sehr gut an.
Das führt mich jetzt zu diesem Gefühl bekommen für andere, zu einer Krankheit, die Sie schon mehrfach erwähnt haben, die Demenz, beziehungsweise halt Menschen, die Erinnerungsprobleme bekommen, die kognitive Einschränkungen haben. Wie ist da sozusagen für Sie die Annäherung? Was ist das Wichtigste? Man sagt, die werden in anderen Bereichen dann besonders sensibel, fast so besonders gefühlsbetont. Wie gehe ich damit um? Worauf sollte ich besonders achten, wenn das in meinem Umfeld jemanden betrifft?
Also wichtig ist es, die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Keine Berührungsängste zu haben. Keine Scheu davor zu haben, dass derjenige einen vielleicht einmal im Gesicht angreift, streicheln möchte. Das ist je nach Stadium der demenziellen Erkrankung vollkommen normal. Ganz wichtig ist auch im Gespräch, den betroffenen Menschen nicht zu verbessern. Wenn der Meinung ist, dass heute Ostern ist, obwohl eigentlich Weihnachten ist, weil halt die Wetterlage dementsprechend ist, weil für ihn jetzt gerade Ostern ist, dann ist das so. Und das gibt es einfach zu akzeptieren. Dann gibt es halt zu Ostern einen Christbaum oder einen Tannenbaum. Das ist vollkommen in Ordnung und normal. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste für das Umfeld des betroffenen Menschen, zu akzeptieren, dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie immer waren. Beispielsweise, dass die Person nicht mehr um Punkt 6 Uhr in der Früh aufsteht, ihren Kaffee trinkt, ihr Frühstück macht und dann vielleicht noch diverse andere Tätigkeiten. Dass das möglicherweise später wird. Und ganz wichtig ist natürlich auch wieder zu versuchen, einfach ein Stück weit zu verstehen, was geht gerade in dem Menschen vor, indem man einfach ganz aktiv zuhört, indem man nachfragt, was beschäftigt die jetzt gerade und einfach auch viel Zeit gibt, um zu antworten. Diese Menschen brauchen Zeit, um all diese Dinge, was man sagt, zu verarbeiten. Und auch eben eine Antwort darauf zu finden. Der Weg vom ich möchte etwas sagen, bis dass es herauskommt, ist ein längerer. Und diese Zeit brauchen die Menschen und die Zeit muss man ihnen auch geben, um eine Konversation, ein Gespräch zu betreiben. Anders geht es wahrscheinlich bei vielen irgendwann nicht mehr. Wichtig ist, dass die Angehörigen einfach Menschen so nehmen, wie sie sind und sich nicht den Menschen herbeisehnen, der vor 30 Jahren war, wie er war.
Und so darf auch jeder sein, nicht? Das ist auch ganz wichtig. Das verändert ja nichts an der Würde des Menschen.
Genau, es verändert nichts an der Würde, sondern es verändert einfach nur die Tatsache für die Angehörigen und Zugehörigen, dass die Person nicht mehr die ist, die sie mal war. Und das ist auch ein Stück weit ein Abschied nehmen von der Person, nicht als Mensch, sondern von der Persönlichkeit, die er vielleicht einmal war.
Heute bei 365 Elisabeth Schöpf.
Ein zweites Riesenthema für Menschen, die älter werden, sind natürlich chronische Schmerzen. Und in dem Zusammenhang auch das Zusammenwirken von psychischer Belastung, die ja durchaus auch die Ursache für chronische Schmerzen sein kann, Angst, Depression, vielleicht auch Einsamkeit, die sich dann verfestigt zu einer Traurigkeit. Wie handhaben Sie das mit chronischen und mit schweren Schmerzen, auch möglicherweise um den Preis von lebensverkürzenden Medikamenten?
Chronische Schmerzen sollten immer abgeklärt werden. Egal, ob jemand eine psychosomatische Erkrankung hat, egal, ob jemand einsam ist, egal, ob jemand eine Demenzerkrankung hat. Es muss einfach abgeklärt werden, außer der Betroffene lehnt es ab. Das ist natürlich klar, man kann niemanden dazu zwingen. Wenn es jemand ablehnt, dann ist auch das zu akzeptieren und hinzunehmen, solange es möglich ist. Aber prinzipiell gilt es immer, chronische Schmerzen abzuklären, was natürlich gerade bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine große Herausforderung sein kann, weil sie ja irgendwann nicht mehr sagen können, dass einem der Bauch wehtut, das Bein wehtut oder der Finger. Das geht irgendwann nicht mehr. Deswegen ist es natürlich eine große Herausforderung. Trotzdem sollte es versucht werden abzuklären und nicht prinzipiell auf psychische Ursachen abschieben. Denn auch jemand, der eine psychosomatische Erkrankung hat und der vielleicht vor einem Jahr im Rücken keine Schmerzen hatte oder keine körperliche Ursache für die Schmerzen im Rücken hatte, kann innerhalb eines Jahres eine Erkrankung entwickeln. Und insofern ist wichtig, es abzuklären. Dass natürlich diese ganzen psychischen Begleiterscheinungen, Erkrankungen, auch Symptomatiken, diese Schmerzen verstärken können, ist klar. Aber auch dann kann man, wenn man die Grunderkrankung kennt, beispielsweise eine depressive Klientin, die dann Schmerzen entwickelt, dann muss man vielleicht auch was an der antidepressiven Therapie nach der Schmerzabklärung machen. Und dann kann sich's ja auch Gott sei Dank wieder bessern.
Und wie stehen Sie zu Schmerzmitteln, die möglicherweise lebensverkürzend sind?
Ich glaube, wenn jemand so starke Schmerzen hat, dass ihm diese Schmerzmedikationen helfen können, dann soll er diese nehmen. Also ich glaube, dass das jedem auch sein persönliches Recht ist, die einzunehmen oder nicht. Und ich bin der Meinung, dass wenn es dann hilft, dann soll doch dieses Medikament da eingenommen werden.
Dann kommen wir jetzt zum Ende. Noch einmal nicht zum Ende unseres Gesprächs, aber zum Sterben. Wie ist denn da Ihre Wahrnehmung, wenn jemand religiös ist, im Gegensatz zu jemandem, der an nichts mehr glaubt, der sich als Agnostikerin oder als Atheistin versteht? Ist dann der Weg hin zum Tod in Ihrer Wahrnehmung ein anderer?
Ich bin der Meinung, dass jeder an irgendetwas glaubt. Ob das jetzt ein Leben nach dem Tod ist oder auch nicht, an irgendwas glauben die Menschen. Ob das daran liegt, dass man glaubt, es gibt irgendwo eine Kraft, die mir hilft, alles zu meistern, was in meinem Leben auf mich zukommt. Oder ob das ein Leben nach dem Tod oder ein Gott oder eine Religion ist. Ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die wirklich an gar nichts glauben. Und wenn sie das sagen, dann glauben sie wahrscheinlich doch an irgendwas. Deswegen glaube ich auch, dass viele Menschen vor dem Tod sich dessen noch einmal bewusst werden, wenn es denn möglich ist. und sich an dem einfach festhalten, was sie halt glauben. Und das muss keine Religion und kein Gott sein. Und ich glaube, dass an sich dann diese letzte Lebensphase für jeden eine sehr herausfordernde, aber auch eine sehr schöne sein kann, weil man vielleicht auch noch einmal auf sein Leben zurückblickt und hoffentlich auch auf viele positive Dinge zurückblicken kann.
Ja, und denken Sie, dass der Begriff der Hoffnung da eine Rolle spielt? Könnten wir darüber auch mehr reden und mehr nachdenken und vielleicht schon in früheren Jahren es zum Thema machen, dass man doch eigentlich nicht dagegen ankämpfen muss, darauf zu hoffen, dass es vielleicht noch irgendwas gibt oder irgendeinen Sinn?
Natürlich. Jeder, glaube ich, hofft auf irgendwas. Ob das ist, dass man seinen verstorbenen Partner wieder sieht oder wieder trifft, was ja sehr viele hoffen und auch so äußern und auch sagen, ich bin bald wieder bei dir. Also das ist ja wirklich ein Satz, der sehr häufig am Schluss noch zum Vorschein kommt. Und das, glaube ich, das hilft schon vielen weiter, diese Hoffnung auf das, was sie sich erwarten, einfach zu bestärken auch. Und das ist ja auch eine Aufgabe von einem Betreuerteam in diesen Stunden, einfach diese hoffnungsvollen Gedanken auch zu bestärken.
Das Gegenteil von Hoffnung ist dann wahrscheinlich alles rund um den assistierten Suizid. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich persönlich bin der Meinung, dass Menschen, die bei vollem Bewusstsein sind und wirklich keine Aussicht auf Besserung ihres Zustandes haben, sondern vielleicht sogar eher nur auf Verschlechterung, dass diese Menschen entscheiden sollen, ob sie denn leben möchten oder nicht, mit dem allem, was auf sie zukommen kann oder auch nicht. Ich glaube aber auch, dass es sehr wichtig ist, das zu differenzieren. Jemand, der eine schwere depressive Episode hat, der ist für mich in diesem Moment nicht im ganzen Umfang seiner geistigen Kräfte, um diese Entscheidung zu treffen. Und das, glaube ich, braucht eine sehr gute Abwägung, weil auch chronisch depressive Menschen können irgendwann der Meinung sein, es geht einfach gar nichts mehr. Ich habe jegliches ausprobiert, jede Therapie wurde versucht und es hat mir nichts geholfen. Und ich möchte diese Entscheidung nie treffen müssen, soll jemand diese Möglichkeit bekommen oder nicht. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Entscheidung nach natürlich allen möglichen Gutachten, nach diesem Sterbeverfügungsgesetz, was es da ja gibt, dass diese Menschen das dann auch entscheiden.
Wenn ich Ihre Worte ein bisschen weiterdenke, ja, es ist wirklich wichtig für die Freiheit des Einzelnen und für uns auch als Denkmodell, dass es den Suizid gibt. Ob wir dann aber glauben, dass man in Freiheit sich für den Tod entscheidet, das kann man auch diskutieren. Und ob das nicht immer mit einer Krankheit zusammenhängt, sondern ob das wirklich tatsächlich ein freier Entscheid ist, das ist wieder was anderes.
Genau.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe.
Vielleicht auch interessant die Folge 138 mit der Leiterin der Wiener Telefonseelsorge Antonia Kesselring oder das Gespräch mit dem Psychiater und auf psychische Gesundheit alter Menschen spezialisierten Christian Jaksch, Folge 867. Oder das Gespräch mit der Trauerbegleiterin und Trauerexpertin Gerti Zieselsberger, Folge 810.
Kommen wir zu den Angehörigen, kommen wir zu den Menschen rundherum. Da gibt's diesen doch recht wichtigen Satz, dass Trauer keine Krankheit ist, sondern ein wichtiges Gefühl und eher die, die nicht in der Lage sind zu trauern, doch eher nachdenken müssten, ob nicht was vielleicht nicht stimmt. Wird denn Trauer gelebt? Inwiefern können Menschen ihre Trauer heute zeigen? Inwiefern verbirgt man das nicht, weil man funktionieren möchte? Was ist da so Ihr Eindruck?
Ich glaube, gerade bei älteren Menschen ist es so, dass die meisten schon sehr viele Verluste erlebt haben in ihrem Leben. Und ältere Menschen wissen normalerweise sehr gut, wie sie damit umgehen können und auch wollen. Ich glaube, bei jüngeren Menschen, die das noch nie erlebt haben, vielleicht erstmalig einen Todesfall oder einen Verlust erleben im engeren Umfeld, da können die Reaktionen sehr unterschiedlich sein. Bei älteren Menschen ist normalerweise ein recht gefasstes Verhalten, außer es ist jetzt wirklich der Partner oder ein Kind beispielsweise oder ein Enkelkind, was ja wirklich oft sehr tragisch sein kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man als unterstützende Organisation dem Ganzen einfach einen Raum gibt in den Betreuungen, die wir durchführen bei den Klienten. Es gibt die Möglichkeit, eine professionelle Trauerbewältigung oder Trauerbegleitung in Anspruch zu nehmen. Ganz wichtig sind auch diese regelmäßigen Gänge zum Friedhof, ein Ort, wo kann ich meine Trauer auch ausleben. Und auch, wie kann ich sie ausleben? Manche zünden zu Hause eine Kerze an am Todestag, auch nur viele, viele Jahre später, weil das einfach ihr Ritual ist. Und ich glaube, dass man im Laufe des Lebens sehr wohl für sich Lösungswege und Rituale entwickelt, wie verabschiede ich mich von einem Menschen, der mir sehr wichtig war.
Eine Kleinigkeit vielleicht auch noch. Qualität oder auch die Art des Kondolierens ist nicht so wichtig, aber dass man kondoliert, ist entscheidend. Sonst hat man eine Beziehung beendet, oder?
Genau. Also wichtig ist sicher, dass man die Möglichkeit bekommt, dass man sich verabschiedet, auf welche Art auch immer. Das ist sicher das Wichtigste dabei.
Es gibt so Momente im Leben, die sind nicht zu wiederholen. Und das gehört da dazu. Das kann ich später nicht nachholen.
So ist es, genau.
Sie haben vorhin schon ein bisschen davon erzählt, aber vielleicht noch einmal die ganz konkrete Frage. Wer kann denn die Unterstützung der mobilen psychiatrischen Pflege in Anspruch nehmen?
Also das Angebot der mobilen psychiatrischen Pflege und für mich noch eine ganz wichtige Ergänzung ist die Betreuung. Das ist ein Angebot für Menschen, die über 60 Jahre alt sind und eine psychiatrische, neurologische oder eben eine Demenzerkrankung diagnostiziert haben und in Tirol wohnen, weil wir sind nur im Bundesland Tirol tätig. Dort mittlerweile in fast jedem Bezirk, der Bezirk Reutte, der wird von uns noch nicht bedient sozusagen, aber alle anderen Bezirke, die bedienen wir schon. Und wir versuchen einfach, dieses Angebot so weit wie möglich zu streuen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es überall Menschen gibt, die einfach Unterstützung brauchen in dieser Art und Weise mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen und ganz unterschiedlichen Bedürfnissen.
Wie darf man sich so eine Unterstützung vorstellen, auch wenn sie ganz unterschiedlich ist? Wie oft kommen Sie in der Woche? Wie nah sind Sie vor Ort? Und bei welchen Tätigkeiten unterstützen Sie überhaupt? Weil Sie zu Recht die Betreuung erwähnt haben, das ist ja eben was anderes als die Pflege. Wie viel Pflege ist dabei?
Genau. Also prinzipiell kann die Unterstützung von einmal wöchentlich bis fünfmal wöchentlich stattfinden. Manchmal auch noch öfter, aber ich sage jetzt mal, das ist so das gängigste Maß. Es wird an den individuellen Bedarf des Menschen und des Umfeldes angepasst. Die Tätigkeiten seien ebenso an die Person und an die Situation angepasst. Es können jegliche Art von Gesprächen sein, also Krisengespräche, Entlastungsgespräche, Motivationsgespräche, Angehörigenvernetzung, auch Vernetzung mit anderen Anbietern in Tirol, ganz klassisch und wichtig auch für unsere Klienten und Klientinnen sein, einfach die Außenaktivitäten, die wir mit ihnen durchführen. Viele schaffen es nicht mehr alleine rauszugehen, einen Spaziergang zu machen und das ist natürlich auch wichtig, um die Mobilität von den Menschen zu erhalten. Dann natürlich diese klassisch pflegerischen Tätigkeiten wie Unterstützung bei einer Körperpflege, Unterstützung beim Blutdruckmessen, was es da alles in diesem Kreis natürlich auch gibt. Wir unterstützen aber auch bei Besuchen von Ärzten und Fachärzten, weil wir ja auch beim Medikamentenmanagement mithelfen können. Die Angehörigenentlastung ist was ganz Wesentliches, weil ohne Angehörige funktioniert es nicht zu Hause in den meisten Fällen. Und wir helfen auch mit bei organisatorischen Belangen, wenn wir sehen, die Pflegegeldstufe passt so gar nicht mehr auf den derzeitigen Zustand, dann unterstützen wir dabei, diese sozialarbeiterischen Belange mitzuhelfen. Oder was wir auch ganz oft machen, ist gerade bei sozial isolierten Menschen, soziales Kompetenztraining, sprich wir gehen einmal mit ihnen einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen, weil das einfach ganz viele Handlungen beinhaltet, die viele lange nicht mehr gemacht haben. Also das fängt ja schon da damit an, in welches Kaffeehaus gehe ich, was bestelle ich dort, wie bestelle ich es dort. Manchmal muss man die Menschen zuerst nur dazu motivieren, dass sie überhaupt rausgehen. Dann ist man unter vielen Menschen mitunter, ein hoher Lärmpegel, viele Reize, die man sonst vielleicht zu Hause nicht hat. Und dann schlussendlich muss ich bezahlen auch noch. Und wenn ich es hinkriege, gebe ich vielleicht auch noch ein angemessenes Trinkgeld und nicht über die Maßen oder gar nichts. Also das sind schon viele Punkte bei so einem ganz lapidaren Kaffeehausbesuch, sage ich jetzt einmal, was viele von uns tagtäglich fast machen, die für so einen Menschen eine riesengroße Herausforderung sein können. Und was natürlich auch einen ganz großen Platz einnimmt, ist bei uns das kognitive Training, das wir auch zu Hause mit unseren Klienten und Klientinnen machen können, damit einfach auch nochmal gezielt auf seine Situation und seine Defizite auch eingegangen werden kann.
365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
Was gibt es denn für Grenzen? Wo ziehen Sie Grenzen? Abgrenzen ist ja nichts Böses, sondern bestimmt ja und beschreibt ja nur die Regeln. Und wo sind da sozusagen Bereiche, wo Ihr Dienst nicht mehr helfen kann?
Also prinzipiell versuchen wir uns schon einmal auf diese spezielle Klientel mit diesen Erkrankungen auch zu beschränken. Wir versuchen auch immer, die Menschen mit einzubeziehen. Also ich sage immer, wir seien jetzt kein Hol- und Bringdienst. Wir kommen nicht hin, der Klient sagt uns, das brauche ich und dann gehen wir vielleicht nur in 3 verschiedene Geschäfte, besorgen das und dann kann er sich zu Hause aussuchen und den Rest bringen wir zurück. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil wir wollen mit den Menschen arbeiten und nicht alleine unterwegs sein. Und wir versuchen eben immer, hinter unserer Tätigkeit mit dem Klienten auch ein Ziel zu setzen. Also es ist nicht nur dieser Kaffeehausbesuch, wie vielleicht manche annehmen, sondern in diesem Kaffeehausbesuch stecken sehr viele kleine Bestandteile, die wir uns auch zum Ziel setzen und wo der Klient auch nur gefördert werden soll. Nur weil diese Menschen sozusagen nur unter Anführungszeichen alt sind, bedeutet das nicht, dass man die nicht mehr fördern kann. Man kann sie nach wie vor fördern und auch fordern. Und das ist für uns das ganz, ganz Wichtige. Schwierig wird es für uns, wenn es um finanzielle Belange geht. Wenn Menschen ihre finanziellen Belange nicht mehr selber regeln können. Da gibt's dann natürlich oft den Wunsch, weil wir ja mit unserem Bezugspflegesystem arbeiten, sprich ich besuche beispielsweise immer dieselben Personen in Kooperation mit einem weiteren Mitarbeiter von mir, dass natürlich wir diese Dinge übernehmen. Und das sind wirklich Grenzen, wo wir sagen, das können wir nicht, das dürfen wir auch nicht. Wir dürfen nicht Geld abheben, wir dürfen nicht die finanziellen Belange regeln. Da brauchen wir einfach Unterstützung von Erwachsenenschutzvertretern, müssen diese auch anregen oder wir arbeiten mit dem Sozialarbeiter zusammen, der das dann anregt. Also das ist wirklich eine Grenze, wo ich sage, da endet die Unterstützung. Also wir bleiben natürlich in der Betreuung, aber das können wir nicht übernehmen. Oder auch, wenn es jetzt um beispielsweise mehrmals tägliche Besuche geht, wo es um Kontrollen geht. Wo jemand hinkommt, 10 Minuten, er schaut, seien die Medikamente eingenommen, geht's dem Menschen gut und er geht wieder. Das ist bei uns sehr schwierig zu organisieren und auch eine Grenze. Und was auch eine Grenze ist, das ist einfach aufgrund unserem Bezugspflegesystem, seien die Dienste am Wochenende. Wir können nur von Montag bis Freitag arbeiten und in absoluten Ausnahmefällen springen wir auch einmal kurzzeitig an einem Wochenende ein. Aber ich als Leitungsperson darf die Mitarbeiter am Wochenende nicht einplanen bei unseren Klienten, weil sonst hätten wir wahrscheinlich keinen einzigen freien Tag.
Da kommen wir zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aus welchen Berufsgruppen kommen denn die? Sie haben schon erwähnt, das sind sichtlich nicht Sozialarbeiter, weil die holen Sie sich dann dazu. Und wie lang ist die Ausbildung, beziehungsweise gibt es auch Ehrenamtliche?
Also in meinem Team arbeiten derzeit diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, allgemein diplomierte Krankenpflegepersonen, mittlerweile ja Bachelor natürlich, Pflegefachassistenten und Assistentinnen, Pflegeassistenten, Fachsozialbetreuer für Altenarbeit und derzeit arbeiten auch Heimhilfen bei uns. Wir haben früher auch Haushaltshilfen gehabt, wo wir aber immer schauen, dass einfach auch dann bald einmal die Ausbildung zur Heimhilfe absolviert werden kann. Ehrenamtliche haben wir nur sehr wenige. Wir haben in unseren Tagespflegeeinrichtungen, da ist es auch etwas leichter, Ehrenamtliche einzusetzen, weil sie da einfach nicht alleine mit Menschen, die eine psychische Beeinträchtigung haben, sind. Im aufsuchenden bzw. mobilen Dienst haben wir da, soweit ich weiß, derzeit in Innsbruck nur eine Person, die uns da ehrenamtlich unterstützt. Und auch diese Person geht immer zum gleichen Klienten.
Was ist denn der Unterschied zwischen Haus- und Heimhilfe?
Eine Haushaltshilfe ist eine ungelernte Person. Sie hat keinerlei Ausbildung und eine Heimhilfe hat eine Ausbildung in einem Sozialbetreuungsberuf und kann bei leichten Tätigkeiten unterstützen. Bei uns werden die Heimhilfen hauptsächlich im haushalterischen Bereich unterstützt.
Und wie schaut die Self-Care Ihrer Mitarbeiterinnen aus? Also Supervision, Intervision, was ist da so der Rhythmus?
Wir machen derzeit auf freiwilliger Basis alle 2 Monate Supervision. Wenn jemand jetzt wirklich eine sehr schwierige Situation gehabt hat oder einen Trauerfall oder einen Todesfall bei den Klienten, wo er wirklich Hilfe braucht, dann ist das auch im Rahmen einer Einzelsupervision möglich. Ansonsten natürlich Intervision ist möglich. Unsere Mitarbeiter besprechen sich generell im Rahmen ihres Bezugspflegeteams über die Klienten. Das machen sie auch regelmäßig, hilft auch sehr, um sich einfach auszutauschen und da in einem guten Kontakt zu sein und auch mal Dinge loszuwerden, die vielleicht gerade nicht so einfach sein.
Und wie ist das mit den Hinterbliebenen, wenn dann eine der Personen gegangen ist, die Sie betreut haben? Abgesehen davon, Sie haben schon erwähnt, müssen natürlich dann auch die Pflegerinnen und die Betreuerinnen versorgt werden, aber auch die Hinterbliebenen. Kriegen die so eine Art Postvention von euch?
Manche Hinterbliebenen bleiben mit den Betreuungspersonen in Kontakt. Prinzipiell können wir nicht einfach die Hinterbliebenen weiter versorgen, weil dann sind wir wieder an unseren Grenzen angelangt. Aber sehr oft besteht danach nur ein längerer Kontakt. Wir seien auch immer gerne bereit, unterstützende Möglichkeiten, die auch für sie passend sind, weiterzugeben oder zu informieren darüber. Aber ganz oft wird dann der Kontakt doch abgebrochen.
Dann möchte ich zum Schluss noch einmal zu eurem Namen kommen. Da geht es ja um die mobile psychiatrische Pflege. Wann ist denn der Moment gekommen, dass das mobile nicht mehr geht? Und wie oft müssen Sie dann doch empfehlen, dass jemand stationär betreut wird?
Also prinzipiell, wie es im psychiatrischen Bereich ist, wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorhanden ist, dann müssen wir natürlich eine stationäre Einweisung beziehungsweise einfach den Rettungsdienst hinzuziehen und schauen, ob eine Einweisung stattfindet oder nicht. Ganz oft ist es so, dass wir vielleicht sagen würden, ja, es wäre gut, wenn der Klient, die Klientin aufgenommen wird stationär, Aber aufgrund der Ressourcen in jedem Krankenhaus, wir kennen es von allen Medienberichten rundherum, so ist es auch bei uns, werden Menschen wieder nach einem ambulanten Besuch nach Hause geschickt, wo wir denken, um Gottes Willen, warum ist das so? Nichtsdestotrotz können wir natürlich nur mit dem arbeiten, was uns zur Verfügung steht. Und wenn die stationären Plätze nicht vorhanden sind und jemand entscheidet auf einer Ambulanz, nein, es gibt keine stationäre Aufnahme, dann können nur wir mit dem arbeiten, was auch da ist. Und insofern können wir keine Entscheidung treffen, sondern nur darauf hinweisen, was denn unserer Meinung nach gut wäre. Aber entscheiden tut es wer anderer. Aber ganz oft werden wir zu Rate gezogen. Gerade wenn wir die Personen schon sehr lange kennen, dann werden wir natürlich gefragt, was wir dazu meinen oder denken. Und oft gelingt da auch eine gute Zusammenarbeit. Wir haben aber auch sehr viele Klienten, die immer wieder sagen, jetzt brauche ich wieder einen stationären Aufenthalt. Das sind wirklich oft langjährig psychisch erkrankte Personen mit Erkrankungen von Alkoholabhängigkeit über paranoide Schizophrenie, aber auch mit schweren depressiven Episoden. Und wenn diese Menschen das sagen, nachher versucht man natürlich immer über Fachärzte, über Hausärzte oder auch Ambulanzen so schnell wie möglich einen Platz zu finden. Manchmal wird man dann nochmal weggeschickt mit dem Aviso, kommt bitte in 2 Tagen wieder. Und dann versucht man halt mit mehr Betreuung, so gut es geht, und mit dem Miteinbeziehen vom gesamten sozialen Netz diese Tage gut zu überstehen und dann das Bett hoffentlich zu bekommen, sodass der Klient auch wieder gut versorgt ist und da einfach wieder eine Besserung vom Zustand eintreten kann.
Sie haben eingangs erwähnt, Sie merken eine Verbesserung der Kommunikation über Fragen des psychischen Wohlbefindens. Aber ist nicht gerade auch im Umgang mit dem stationären Aufenthalt immer noch eine unglaubliche Barriere zu überwinden, dass die Leute immer noch ein großes Vorurteil haben? Sie hätten es nicht, wenn sie sich das Bein brechen und nach Bad Hering müssen, aber sie haben es, wenn sie einfach wieder einen Entzug brauchen oder wenn sie einfach Psychotherapie aus verschiedenen Ecken und Blickwinkeln bräuchten.
Ja, die Barriere ist natürlich größer, wenn man sagt, ich gehe jetzt auf eine psychiatrische Station. Aber auch das hängt wieder davon ab, was der Mensch bis dato in diesem Bereich schon alles erlebt hat. Es gibt einfach Menschen, die kennen das, sie brauchen beispielsweise 2x im Jahr einen stationären Aufenthalt auf der Psychiatrie, um wieder gut eingestellt, vielleicht auch ein Stück weit Sicherheit zu erlangen, dass eh alles gut ist und dass eh alles passt. Und dann funktioniert es auch wieder. Und diese Personen kennt man aber natürlich auf den Psychiatriestationen. Und normalerweise, gerade bei langjährig psychisch Erkrankten, funktioniert es in der Regel schon sehr gut, diese Zusammenarbeit, dass man sagen kann, okay, bitte, wir brauchen jetzt wieder ein Bett, damit es wieder gut gelingen kann.
Elisabeth Schöpp, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und alles Gute für diese großartige Arbeit, die Sie da leisten.
Vielen Dank.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.